HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein Gast ist heute Priska Hinz, die hessische Umwelt- und Wohnungsbauministerin. Oder sollte man die Reihenfolge umdrehen? Denn die Wohnraumversorgung ist zu einer echten Herausforderung für die schwarz-grüne Koalition geworden. Schon vor der Flüchtlingskrise fehlten günstige Wohnungen. Das Problem ist dadurch größer geworden und der Brexit könnte im Ballungsraum Rhein-Main die Lage noch verschärfen. Die 57-jährige grüne Politikerin will bis 2019 rund 1,2 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau stecken. Aber liegen die Probleme nicht ganz woanders? Hinz steht unter Druck, auch weil die Opposition sich auf das Thema einschießt. Welche Rezepte hat Priska Hinz? Und wo wir beim Thema Leben in der Stadt sind, wie sauber ist eigentlich unsere Luft? HR Info, das Interview mit der hessischen Umwelt- und Wohnungsbauministerin Priska Hinz. Frau Hinz, manchmal denke ich, Sie könnten auch eventuell Schicksalsgöttin dieser schwarz-grünen Koalition eines Tages werden.
Ach du liebe Zeit, auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen.
Ja, ich habe mir das so überlegt. Eines Tages, nämlich spätestens am Wahltag, also irgendwann 2018, werden die Menschen fragen, naja, was ist denn erreicht worden bei den drängenden Problemen, die uns unmittelbar angehen? Das geht zum Beispiel los bei der Wohnungsversorgung. Drängendes Problem. Das geht über die Luftreinhaltung, Thema blaue Plakette. Haben wir noch gesunde Luft in unseren Städten? Man kann auch noch nennen K plus S oder man kann die vergasten Küken, die ja auch viele Menschen regelmäßig in Erregungszustand versetzen, jetzt auch noch nennen. Also sprich, bei Ihnen werden die Leute anklopfen und fragen, was hast du geleistet?
Ja, aber da ist mir ehrlich gesagt nicht bange, weil wir in vielfältiger Weise sowohl den sozialen Wohnungsbau befördern in Hessen, als auch beim Thema Luftreinhaltung, Umwelt generell, beim Umweltthema, auch beim Naturschutz eigentlich ziemlich gute Entwicklungen jetzt schon in der Halbzeit vorweisen können.
Ich will das mal auseinanderhalten. Fangen wir mal mit der Wohnungspolitik an. Das ist ja das Thema, was wirklich Tausende bewegt, muss man so sagen. Von welchen Zahlen gehen Sie eigentlich aus? Es gibt ja einen Wust von Prognosen, wie viele Wohnungen eigentlich in Hessen fehlen. Womit arbeiten Sie?
Also wir haben neulich eine Wohnungsbedarfsprognose erstellen lassen und auch veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr 2020 jährlich in Hessen 38.000 neue Wohnungen brauchen. Allerdings insgesamt Wohnungen, nicht nur Sozialwohnungen, die sind da inbegriffen. Und im Südhessen brauchen wir davon etwa 28.000
also
im Jahr.
Frankfurt,
die Ballungsräume,
Darmstadt
genau. Und Frankfurt allein etwa 8.000 pro Jahr.
Und das 15.000 werden gebaut derzeit, nicht? Wenn man die letzten Jahre sich anguckt, 15.000 ist immer so der Schnitt.
Ja.
Also, wie
deswegen,
schaffen wir das?
Deswegen muss da noch zugelegt werden, sowohl im frei finanzierten Wohnungsbau als auch im Sozialwohnungsbau. Und wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf über 1 Milliarde erhöht für diese Wahlperiode. So viel Geld gab es noch nie und es ist noch kein Bauvorhaben mangels Geld abgelehnt worden bislang in Hessen. Und wir merken auch, dass die Kommunen so langsam in die Gänge kommen und immer mehr Wohnungsbau anmelden, auch Nachverdichtungsprojekte auf den Weg bringen. Also ich glaube, dass sich da jetzt schon zeigt, dass die meisten den Ernst der Lage begriffen haben.
Hat das Problem so ein bisschen geschlummert, auch in der Wahrnehmung der Kommunen beispielsweise, die ja häufig Bauträger sind?
Ja, das hat tatsächlich geschlummert. Das hängt damit zusammen, dass in den letzten 15 Jahren alle offiziellen Statistiken davon ausgegangen sind, dass die demografische Entwicklung für Hessen nach unten zeigt. Das heißt, dass es in den ländlichen Räumen leerer wird, weniger Kinder geboren werden, dass aber auch in den Städten nicht so viel Zuzug entsteht. Und jetzt haben wir eine umgekehrte Situation. Es gibt wieder mehr Kinder. Wir haben Zuzug in Hessen. Wir sind ein Einwanderungsland, sowohl aus der Europäischen Union. Und wenn noch Flüchtlinge dazukommen, dann haben wir natürlich eine besondere Herausforderung.
Wenn Sie jetzt nicht in der Koalition mit der CDU wären, hätten Sie wahrscheinlich auch noch gesagt, die bisherigen Regierungen haben das Thema verschlafen.
Ja, dazu muss man sagen, dass alle Regierungen bundesweit das Thema sozusagen verschlafen haben, weil das war wirklich Mainstream in der Politik, dass man nicht mehr so viele Wohnungen braucht und vor allen Dingen eben nicht mehr so viele Sozialwohnungen. Deswegen ist ja flächendeckend, sind die Programme fast eingestampft worden in den letzten 10 Jahren.
Der Bestand in Hessen ist ja deutlich rückläufig. Wir sind jetzt bei ungefähr 100.000. Das waren mal vor 15 Jahren doppelt so viel. Taugt das Instrument eigentlich noch, sozialer Wohnungsbau? Denn man hört ja aus der Branche auch, naja, das könnte auch uns ein bisschen als Investoren zu teuer werden, wenn wir dann gedeckelte Mieten akzeptieren müssen.
Also der soziale Wohnungsbau hat seine Berechtigung mehr denn je. Wir haben viele Menschen, gerade im Ballungsraum, die brauchen geförderte Wohnungen, weil sie eben keine Mieten von 10, 11, 12 oder 13 Euro pro Quadratmeter bezahlen können. Die brauchen Mieten von 5 oder 6 Euro und das funktioniert nur, indem der Staat diesen Wohnungsbau fördert. Wir haben vielfältige Förderprogramme aufgelegt, damit auch nicht nur Wohnungsbaugesellschaften, sondern private Investoren geförderte Wohnungen bauen. Wir haben die Darlehen auf teilweise Zuschüsse wieder umgestellt. Bei uns sind die Zinsen ganz günstig und wir merken ja auch, dass die Investoren zugreifen. Wir haben allein in diesem Jahr bis zu diesem Monat schon 2.500 neue Wohnungen, die genehmigt sind, die wir jetzt fördern können. Das ist richtig viel. Das ist sechsmal so viel.
Hessenweit, ja?
Oder? Hessenweit. Das ist sechsmal so viel wie noch vor meiner Amtszeit. Und das zeigt einfach, dass diese Programme greifen.
Sie haben ja schon gesagt, Geld gibt es eigentlich genug. Wird auch in Anspruch genommen, so wie Sie es darstellen. Viele aus der Branche sagen ja, das eigentliche Problem ist, wo können wir eigentlich bauen? Wo sind Flächen? Im Umland der Ballungsgebiete gibt es natürlich was, aber da wird Wohnraum in der Regel nicht so nachgefragt. Aber in den Ballungsräumen selbst ist das schwieriger. Und was man ja auch hört, und wir hören vielleicht mal eine kurze Einspielung aus der Leitung der Nassauischen Heimstätte, die landeseigene Gesellschaft, die ja für sozialen Wohnungsbau sehr maßgeblich verantwortlich ist, da wurde das so beschrieben.
Das Umfeld für die Akquisition ist schwierig oder sagen wir mal so herausfordernd. Und es ist in der Tat so, dass wir mit unserem Gesellschaftsauftrag im Zweifel nicht das Höchstgebot abgeben können, sondern wir würden gegebenenfalls immer überboten werden.
Naja, klar, nicht? Wenn irgendeine Kommune, die ja auch zum Teil finanzielle Probleme haben, dann haben die einen Investor, möglicherweise aus dem Ausland, der sagt, ich mache da jetzt Wohntürme und vermiete die für 25 Euro aufwärts. Wo bleibt denn der soziale Wohnungsbau?
Also es stimmt, es gibt ein Problem, an günstige Flächen zu kommen. Es ist aber nicht so, dass keine Flächen mehr da wären. Der Regionalverband selber hat ja neulich erst festgestellt, dass es noch Potenzial gibt für rund 160.000 Wohnungen, rein flächenmäßig gesehen. Die sind aber nicht beplant, die Flächen. Das heißt, die Kommunen müssten Bebauungspläne aufstellen für diese Flächen. Wenn es mehr Bebauungspläne gäbe, würde sich auch dann schon der Grundstückspreis wieder etwas stabilisieren. Aber natürlich.
Und dann gehen Felder drauf oder Wälder oder.
Nein, das sind innerörtliche Flächen. Das ist da, wo mal Gewerbe war, da, wo noch Baulücken bestehen. Das ist natürlich nicht so angenehm für Kommunalpolitiker, in ein bestehendes Wohngebiet oder Mischgebiet hinein neue Wohnquartiere, auch Mehrfamilienhäuser zu planen, weil da muss man sich den Diskussionen der Bevölkerung stellen, die da irgendwie eine grüne Spielwiese hatte oder der Ausblick war aber so schön. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist notwendig und deswegen haben wir ja auch die Allianz, das Bündnis für Wohnen gegründet, wo alle an einem Tisch sitzen, die IHK, die Architektenkammer, die kommunalen Spitzenverbände, auch der Mieterbund, um gemeinsam Empfehlungen abzugeben, wie man eigentlich zu mehr Wohnungsbau kommt und wie man auch Flächenakquise betreiben kann. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit für Kommunen, Konzeptentwicklung zu betreiben. Mhm. Das heißt, ich schreibe ein Grundstück auf mit den Kriterien, die ich dort verwirklicht sehen haben will. Zum Beispiel 20% oder 30% sozialer Wohnungsbau, zum Beispiel Kleingewerbe, zum Beispiel nicht mehr als vierstöckig und so weiter und so weiter. Dafür gebe ich aber nicht zum höchstbietenden Preis ab, sondern für den an den Investor, der diese Kriterien am besten erfüllt.
Aber warum sollte die Kommune das tun, wenn dann irgendwie ein internationaler Finanzinvestor kommt?
Weil die Kommunen in der Regel lange Wartelisten haben von Menschen, die bei ihnen, die bei ihnen dort auf der Warteliste für bezahlbaren Wohnraum stehen. Und das ist auch der Auftrag und die Verantwortung der Kommunen, hier Abhilfe zu schaffen. Wir helfen ihnen gerne mit Rahmenbedingungen und mit Geld, aber die Kommunen sind hier auch natürlich in der Verantwortung. Und es nehmen immer mehr Kommunen diese Verantwortung auch wahr. Wichtig ist mir, dass es auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit künftig mehr gibt. Also die Stadt Frankfurt wird nicht alles lösen können an Wohnproblemen allein in ihrem Stadtgebiet. Das heißt, wir müssen auch schauen, in welchen anderen Gebieten drumherum kann Wohnungsbau geschaffen werden, sozialer Wohnungsbau, auch frei finanzierter Wohnungsbau. Wie können dann die Verkehrsbeziehungen so geschaffen werden, dass auch die Menschen mobil sind, möglichst mit öffentlichem Nahverkehr oder aber gute Fahrradkonzepte, weil der Ballungsraum, den muss man als Ganzes sehen.
Wollen wir überhaupt die Verdichtung? Ich meine, es gibt ja erschreckende Beispiele aus anderen europäischen Großstädten, London oder auch Paris, diese riesen Agglomerate an nicht enden wollenden Städten, im Grunde genommen zum Teil schlechte Wohnverhältnisse. Sie haben ja auch das Thema Silos, soziale Brennpunkte angesprochen etc. Muss man nicht mal ganz umdenken und sagen, wir sollten eher auf Verkehrssystem setzen und sagen, wir entflechten das Ganze?
Also ich glaube, man muss das eine tun, das andere nicht lassen. Wir haben Zuzug in die Städte, das hängt auch mit Arbeitsplätzen zusammen, die dort vorhanden sind. Damit auch, dass junge Menschen dort an die Hochschulen gehen und dann in den Großstädten bleiben wollen, weil sie eben da auch ihr Auskommen finden. Singles leben gerne in den Städten, auch ältere Singles leben gerne in den Städten. Das heißt, diesen Trend kann man nicht einfach willkürlich umdrehen. Von daher gibt es eine Notwendigkeit, dass man dem nachkommt. Nichtsdestotrotz muss man die Stadtplanung klug betreiben und Stadtplanung und Wohnungsbau muss da Hand in Hand gehen. Wir können keine Nachverdichtung machen auf Kosten sämtlicher Grünflächen, Grüngürtel und Frischluftschneisen. Gerade in Zeiten von Klimawandel, Anpassungsmaßnahmen muss man schauen, wie viel Entsiegelungsflächen brauchen wir, wie viel Frischluftschneisen brauchen wir. Die Städte dürfen sich ja nicht über Gebühr erhitzen. Aber natürlich dürfen wir den ländlichen Raum nicht außer Acht lassen, auch nicht verlieren.
Wie wird es 2019 sein, wenn es darum geht, eventuell eine neue Regierung hier ins Leben zu rufen? Wo werden sie sein? Sie haben gesagt, 10.000 Wohnungen bis dahin, 30.000 Menschen sollen versorgt werden. Inwieweit glauben Sie, dass das den Bedarf lindert?
Also den Bedarf wird es lindern. Es wird nicht ausreichen. Deswegen haben wir jetzt auch schon mal nachgelegt wieder. Wir haben die Finanzierung bis zum Jahr 2019 nochmal aufgestockt, weil wir wissen, wir haben da eine Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum und dieser wollen wir auch nachkommen.
Info, das Interview heute mit der hessischen Umwelt- und Wohnungsbauministerin. Man muss ja fast jetzt umgekehrt sagen, wenn man sozusagen das Ranking der Themen sieht. Priska Hinz, Frau Hinz, können Sie eigentlich am Wochenende manchmal ausschlafen?
Ja,
aber
doch.
Ich frage das auch, Sie sind auch Landwirtschaftsministerin, da muss man zur Leistungsschau der Rinder oder zur Eröffnung des Kletterparks und ich weiß nicht was.
Ja, es wäre glatt gelogen, wenn ich sagen würde, ich könnte nie ausschlafen, aber natürlich sind die Wochenenden auch mit Terminen belegt.
Sie waren ja schon mal Landesministerin Ende der 90er Jahre, relativ kurz, dann lange Periode im Bundestag, jetzt wieder hier. Ist Landespolitik heute eigentlich anders als damals? Wie erleben Sie das?
Ja, die Landespolitik ist schon anders, weil auch Landespolitik schneller geworden ist. Das ist ganz klar. Also früher hatte ich ein Autotelefon, das gleichzeitig Faxgerät war. Also man hat noch mit Faxgeräten gearbeitet. Das war dann im Kofferraum das Faxgerät und man musste anhalten, wenn man eine Nachricht erhalten hat. Also insofern hat sich das elektronische Zeitalter natürlich gewandelt und von daher ist alles sehr viel schneller geworden. Die Presse will viel schneller Auskunft, möglichst nach einer halben Stunde schon druckreif irgendwelche Sätze. Dann hat man noch gar nicht durchdrungen, welches Problem gerade wieder neu aufgeschlagen ist. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß.
Also Umweltministerin ist ja schon ein hartes Ressort. Jetzt noch Wohnungsbau. Die Grünen wollten es ja damals. Haben Sie schon bereut?
Nein, ich mache das wirklich gerne. Bin gerne Umwelt- und Wohnungs- und Landwirtschaftsministerin. Also ich fühle mich wirklich wohl und trotz der vielen Herausforderungen, die ich habe, merke ich doch, dass man was gestalten kann in der Landespolitik.
Mhm. Grün wirkt, wie es so schön heißt. Ja?
So ist es, genau.
Aber es gibt auch Kritik. Wir hören zum Beispiel mal Ihren SPD-Umweltkollegen Timon Gremmels. Der hat neulich Folgendes gesagt.
Übrigens ist doch eine einmalige Chance. Wir haben zum ersten Mal eine grüne Umweltministerin und einen grünen Verkehrsminister. Es wäre doch ein wirklich tolles Zeichen, wenn Sie mal die Verkehrswende mutig voranbringen würden.
Also Herr Gremmels von der SPD hat das auf die Verkehrswende bezogen, aber das wird natürlich auch so eine Frage sein, die Ihnen irgendwann auch aus der eigenen Klientel gestellt werden wird. Was hat es gebracht, dass die Grünen gerade auch so Schlüsselressorts belegt haben? Nehmen wir mal das schöne Thema blaue Plakette, sicher eines Ihrer Lieblingsthemen. Bleiben Sie echt dabei? Also es geht um die Forderung, ob man eine blaue Plakette einführt für besonders moderne Dieselfahrzeuge mit besonders strengen Grenzwerten. Bislang hat man sich ein bisschen die Nase daran gestoßen bei dem Thema. Aber ist Priska Hinz nach wie vor eine Verfechterin dieser Methode?
Ja, also zunächst nochmal zur Verkehrswende. Es gehen so viel Mittel in die Unterhaltung von Verkehrswegen wie nie zuvor. Es gibt neue Mobilitätskonzepte, die gefördert werden, gerade auch was Fahrradwege angeht, was öffentlichen Nahverkehr angeht, was Elektromobilität angeht.
Kein einziger Elektrobus fährt in Hessen.
Ich glaube, das sind wir auf gutem Wege. Die werden aber jetzt gerade gefördert und dann auch angeschafft. Also da haben wir natürlich Nachholbedarf, aber die Weichen sind auf grün gestellt, sage ich jetzt mal. Was die Luftreinhaltepläne angeht, ist es tatsächlich so, dass wir in Hessen in 12 Städten, das sind alle kreisfreien Städte, die Sonderstatusstädte und zwei kleinere wie Bensheim und Limburg, zu viel Stickoxide haben. Und das Feinstaubproblem haben wir gelöst mit Umweltzonen. Und jetzt haben wir aber das NOx-Problem. Und
Stickoxide.
Die Stickoxide werden zwischen 60% und 80% von Dieselautos ausgestoßen in den Städten. Und wir haben seit 2010 Grenzwerte, die sind festgelegt seitens der EU, die halten wir noch nicht ein. Und das ist bundesweit in allen großen Städten so. Die Gerichte gehen mehr und mehr dazu über, allgemeines Dieselfahrverbot zu urteilen. Das sollten wir jetzt einführen. Und deswegen sage ich ganz klar, das verhältnismäßige und mildere Mittel ist die Einführung der blauen Plakette. Dann kann man genau abgrenzen, in welchen Zonen welche Autos hineinfahren dürfen künftig, die saubere Diesel haben. Und man kann aus Verhältnismäßigkeitsgründen erstens Übergangsfristen verhängen und zum Zweiten kann man auch Ausnahmen regeln für Behinderte, für Handwerker, sodass man wirklich ein gleitendes Einschleichen dieser Umweltzone mit blauer Plakette hat.
Also 25% der Fahrzeuge in Hessen haben ungefähr im Moment diese Voraussetzung.
Ja, das heißt, bei einer Durchdringung von 80% etwa kann man diese Umweltzone meines Erachtens gut einführen.
Also wenn 80% diese Voraussetzung erfüllen würden, ja, aber wo sollen die Leute das Geld hernehmen? Dann müssen sie das ordentlich Autos kaufen.
Naja, also der Umschlag von Autos ist in Deutschland relativ hoch. Alle 6 bis 8 Jahre werden neue Autos gekauft. Da gibt es einen Umschwung. Die Euro 6-Norm wird jetzt schon von den neuen Dieseln eingehalten. Aber ich sage trotzdem nochmal, das ist das mildere Mittel, bevor wir gerichtlich zu Fahrverboten gezwungen werden.
Das könnten Sie.
Das können die Gerichte höchstrichterlich anordnen, weil die Grenzwerte seit 2010 gelten. Mhm. Und wir können den Kommunen jetzt mit den Luftreinhalteplänen aufgeben, und das machen wir auch schon, Lkw-Durchfahrverbote, können ihnen aufgeben, Radwegekonzepte zu erstellen und umzusetzen. Die Kommunen können ihren öffentlichen Nahverkehr auf emissionsarme Motoren umstellen. Wir können den fließenden Verkehr können die Kommunen versuchen, schneller zu machen, ruhenden Verkehr mehr aus der Stadt rauszuhalten, dass nicht so viele reinkommen. Also es gibt vielfältige Konzepte, aber im Wesentlichen wird helfen eine blaue Plakette. Und das haben wir bereits in der Umweltministerkonferenz so beschlossen. In der Verkehrsministerkonferenz gab es jetzt keine Mehrheit. Mhm. Aber wir werden weiter daran arbeiten, dass der Bund uns diese Möglichkeit gibt.
Mauert die Bundesumweltministerin?
Die Bundesumweltministerin mauert nicht so sehr, aber der Bundesverkehrsminister mauert. Und das ist meines Erachtens nicht akzeptabel, weil es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren gegenüber der Bundesrepublik. Und die Länder haben am Ende die Strafe zu zahlen, obwohl uns bei einem wichtigen Instrument die Hände gebunden sind, weil wir keine Möglichkeit haben, aufgrund der Straßenverkehrsordnung, so wie sie jetzt existiert, eben die blaue Plakette einzuführen.
Macht die CDU da immer mit? Also die Hessen-CDU?
Der CDU ist bewusst, dass es die Frage ist, welche verhältnismäßigen Mittel man am besten einsetzt und dass es eigentlich weder wirtschaftlich ist, noch verhältnismäßig, dass man ein allgemeines Dieselfahrverbot in den Städten verhängen muss, wo dann überhaupt keiner mehr reinfahren darf. Deswegen ist die Frage des milderen Mittels in den Vordergrund gestellt worden und von daher gibt es da auch Übereinstimmung zwischen Grün und CDU, was die Frage dieses milderen Mittels angeht.
Zum Abschluss unseres Gesprächs, Frau Hinz, Sie waren ja mal Rot-Grüne, jedenfalls in einer rot-grünen Regierung. Kurze Zeit, jetzt regiert Schwarz-Grün fast schon 3 Jahre. Es gibt ja auch manche Leute, die finden die Koalition fast schon langweilig, weil irgendwie sozusagen Normalität eingekehrt hat. Ist das für Sie eigentlich Normalzustand geworden? Also ich erinnere mich, dass Sie mal erklärt haben, wie komisch das war, als man sich zum ersten Mal traf und plötzlich der Ministerpräsident sich näherte und sagte, ich bin der Volker.
Ja. Also zunächst mal bin ich grün pur, ja, und dann arbeite ich mit anderen zusammen. Ja, es ist schon Normalzustand geworden. Also am Anfang war es wirklich sehr merkwürdig, weil wir uns ja nicht nur Jahre, sondern jahrzehntelang als Gegner richtig gegenüberstanden im Parlament und auch darüber hinaus. Von daher waren die anfänglichen Wochen und Monate geprägt von, man musste sich aneinander rantasten und immer mal überprüfen, ist das jetzt alles ernst gemeint, was wir verabreden oder kommt da noch irgendetwas? Es ist inzwischen ein Alltag und Normalität, aber das ist auch gut so, weil also in einer Koalition, das ist ja sowieso nie eine Liebesheirat, sondern da hat man einen Koalitionsvertrag auf Zeit, da versucht man die bestmögliche Politik zu machen, um die Herausforderungen zu bestehen, die politischen Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass es der Bevölkerung im Land Hessen gut geht. Und das gelingt im Moment mit der CDU eben am besten. Und von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Sind Sie auf dem schwarz-grünen Trip oder ist der Umstieg oder wäre der Umstieg auch problemlos?
Also ich bin jetzt nicht auf dem schwarz-grünen Trip, das kann man nicht sagen. Aber ich glaube, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können und dass wir auch noch nicht am Ende sind dessen, was wir gemeinsam tatsächlich erreichen können. Aber ob man den Umstieg wagen muss oder machen muss, das hängt immer davon ab, wie Wahlergebnisse sind.
Also wir können ihn, das ist ja die Frage gewesen. Also das ist klar, aber ja, ist das so einfach?
In der Politik muss man auch Umstiege können, sonst wären wir ja auch nie jetzt zu Schwarz-Grün gekommen. Man darf es aber nicht auf Kosten der eigenen Grenzlinien und der eigenen wichtigen Inhalte machen. Das ist für mich immer Leit- und Richtschnur gewesen für die Politik. Ich will mich nicht selbst aufgeben müssen um den Preis einer Koalition.
Das war HR Info, das Interview mit der hessischen Umweltministerin Priska Hinz. Weitere Infos und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.